MDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Reinhard Kunert liest die zweite Folge der Erzählung Die Geschichte des Klangs des amerikanischen Autors Ben Shattuck in der Übersetzung von Dirk van Gunsteren. Der 85-jährige Lionel hat einen Karton mit Wachswalzen für Phonographen erhalten und kann daraufhin nicht mehr schlafen. Sein Arzt rät ihm, die Geschichte seiner lebenslangen Liebe zu David niederzuschreiben. Die beiden jungen Männer haben sich 1916 im Schatten des Ersten Weltkriegs in einer Bar kennengelernt. Sie sind Musiker und sehr verliebt. Dann aber schon ein halbes Jahr später ist Amerika in den Krieg eingetreten und David meldet sich freiwillig. 1919 erhält Lionel überraschend einen Brief. Darin fragt David ihn, ob er mit ihm Folksongs sammeln will, mit Hilfe eines Phonographen.
Ich hatte das Gefühl, dass wir bei all den Aufnahmen in diesem Sommer 1919 die besten Geräusche ausließen. Ich wollte eine Aufzeichnung der Tage zwischen unseren Aufnahmesitzungen. Das Brausen eines Sturms, der das Tal herauffegte. Das Rascheln der Kiefernadeln über uns. Das Kapokepok von 8 Kinderlöffeln und Holztellern an einem Tisch südlich von Augusta. Das Zischen des Fetts an einem Stück Fleisch in der Pfanne über dem Feuer. Ich wollte aufnehmen, wie David »Heiliger Strohsack« flüsterte, als wir bei Dog Hill zum ersten Mal an eine Wiese voll Glühwürmchen kamen, das Scharren der Klauen einer Schnappschildkröte auf einem Tisch in Lincoln, die Szene in Cowper, wo Nora Tettle und ihre 3 Töchter so darauf erpicht waren, aufgezeichnet zu werden, dass sie gleichzeitig vollkommen verschiedene Songs sangen und jede versuchte, die anderen auszustechen, bis David sie zum Schweigen brachte, indem er 2 Kochtöpfe aneinander schlug. Love Williams in Southwick, die, während ich versuchte, den Phonographen zu reparieren, in ihrer Küche saß und eine Melodie in einer modalen Tonart sang. Ihre 6 Kinder und 5 Stiefkinder saßen still dabei, bis Love zum zweiten Refrain kam und sie nicht mehr an sich halten konnten und eins nach dem anderen einfielen. 12 Sänger, 4 Stimmen. Ich wollte all die filigranen Ränder der verlorenen Klänge, die Schwingungen, die in die Welt geschickt, aber nie durch Trichter und Nadel gegangen und in Wachs festgehalten worden waren. Ich wollte eine Aufnahme der Klänge aus den Jahren davor, als David in der Kneipe zum ersten Mal meinen Namen gesagt hatte, als er mich zu sich eingeladen hatte, als er mich eines späten Abends gefragt hatte, ob er sich freiwillig zur Army melden sollte und ich gesagt hatte, ja, weil ich dachte, dass es das war, was er hören wollte. Die Geschichte der täglich verlorenen Klänge. Ich stelle mir die Erde inzwischen wie eine Wachswalze vor. Die Sonne ist die Nadel, die das Land abtastet und die Klänge des Tages hervorbringt. Streitende, kochende, lachende, singende, stöhnende, weinende, flirtende Menschen. Und dahinter das stille Reich von Millionen Schlafenden, das über die Erde zieht wie ein Rauschen. Im Lauf der Wochen bemerkte ich in David eine Finsternis, die er, glaube ich, verbergen wollte. Seine Hände zitterten. Er hatte Schwierigkeiten, seine Zigaretten zu drehen. Hin und wieder wachte ich auf und sah ihn ein Stück von unserem Lager entfernt stehen. Im Mondlicht sah er aus wie eine schwarze Säule, wie ein stehengebliebener Pfeiler in einer uralten Ruine. Wenn wir unterwegs von einem Dorf zum anderen sangen, hielt er manchmal mitten in einer Strophe inne, wiederholte die letzte Zeile und suchte nach der nächsten. Einmal näherte ich mich ihm zu leise und er tat einen Satz, als hätte er einen Stromschlag bekommen. Ich nahm an, dass es der Krieg war, wie bei so vielen Männern. Eines Tages war ich sein Schweigen leid und fragte ihn, ob er je einen erschossen habe. Er hob die Hand und gab keine Antwort. Im September, eine Woche bevor David nach Bowdoin zurückkehren musste, hatten wir nur noch 3 Walzen. Wir waren unterwegs nach Kingdom, einem Küstendorf mit Steinbruch, und suchten nach dem Haus von John Winslow, dem Cousin einer Frau namens Mary Conway, der, wie Mary sagte, unzählige Songs im Kopf hatte. Und seine Frau Rosemary ist eine der besten Köchinnen weit und breit. Die wird euch gut bekochen. Ein paar Kinder am Ufer wiesen uns zum Ende eines langen landeinwärts führenden Feldwegs. Es war einer dieser zu kühlen Spätsommerabende, an denen ein um Monate verfrühter Wind einen kalten Hauch über das Land legt. Das Haus, ja eine Hütte, war eingerahmt von Wald. Ein Wellblechdach und ein Flickwerk aus Brettern und Schindeln. Draußen dutzende Hirschgeweihe. Ein Hund war an einen Pflock im matschigen Hof gekettet. Er fuhr hoch und rannte bellend auf uns zu, bis er von der sich straffenden Kette zurückgerissen wurde. Ein Schwarm schwarzer Vögel flog von den regendunklen Bäumen rings um das Haus auf und verschwand im Wald. Ich bekam sowas wie ein schlechtes Gefühl. David klopfte. Es kam niemand an die Tür. Und so ging er hinter das Haus und rief in den Wald. »Lass uns gehen«, sagte ich, als er wieder da war. Wenn ich jetzt daran zurückdenke, kommt es mir so vor, als hätte das Haus gar keine Fenster gehabt. Der Hund bellte und zerrte an der Kette. Er sprang und würgte sich, er knurrte und schnappte. Ein großer Hund. Für die Bärenjagd, würde ich sagen. Grau und braun, mit einer weißen Brust und gestutzten Ohren. »Halt's Maul!« brüllte David ihn an. »Lass uns lieber warten, bis er zurückkommt«, sagte er, drehte sich um und sah den Weg entlang. »Ich glaube, ich kann nicht mehr. Ich hab Durst und wir haben kein Wasser. Und wir sind hier.« Er streifte den Rucksack ab, setzte sich auf die Stufen zur Vordertür, holte seinen Tabak hervor und drehte sich eine Zigarette. Dann schloss er die Augen und lehnte den Kopf an die Tür. Ich schlüpfte aus den Riemen des Phonographen, stellte ihn vorsichtig ab und setzte mich neben David. Zum ersten Mal in jenem Sommer fragte er mich, ob ich glaubte, dass wir uns nach dieser Reise wiedersehen würden. Ich sagte, das würde ich gern. Er fragte mich, ob ich besorgt sei wegen dem, was wir machten. Ich sagte nein, denn ich war nicht besorgt. Er rollte den Kopf an der Tür hin und her, als wollte er ihn massieren. Auf seiner Stirn war ein Streifen aus schmutzigem Schweiß. Dann zog er die Beine an, beugte sich vor, legte das Kinn auf die Knie und schloss die Augen, als würde er beten. »Ich glaube, ich bewundere dich«, sagte er. Der Hund bellte und bellte, die Kette klirrte und rasselte. Ich wollte David gerade fragen, warum, als er aufstand und auf den Hund zuging. Der Hund stand auf den Hinterbeinen und stemmte sich in die Kette wie eine erhobene Axt. »Was machst du da?« rief ich. »Pass auf!« David streckte die Hand aus und tat noch einen Schritt. Der Hund keuchte und würgte. David stand da, keinen halben Meter entfernt, und sah ihn an. Dann warf er ihm die Zigarette vor die Füße. Vom Waldrand her rief ein Mann, »Hey!« Ich sprang auf. David fuhr herum, der Hund verstummte. Der Mann hatte einen langen Bart, hauptsächlich weiß, aber mit dunklen Streifen. Er trug einen Stock über der Schulter, an dem tote Kaninchen hingen. In der anderen hielt er ein Gewehr. »Was zum Teufel macht ihr da?« sagte er, ließ den Stock fallen und hob das Gewehr. »Hallo«, sagte David freundlich, als wäre keine Waffe auf ihn gerichtet. »Ich bin David White, und das ist Lionel Worthing. Wir sind Freunde Ihrer Cousine Mary Conway.« »Mary?« sagte er. »Und?« Er ließ das Gewehr sinken und hob den Stock mit den Kaninchen auf. »Sie müssen John sein«, sagte David. »Wir sammeln Songs«, und Mary sagte, »Sie wüssten ein paar.«
»Kein Interesse«, sagte John.
In dem langsamen, bedächtigen Gang, den manche Waldleute haben, kam er auf uns zu. Als bräuchte er sich nicht zu beeilen, weil der Tag für ihn länger war als für andere. »Es würde nur einen Moment dauern«, sagte David. »Darf ich Sie fragen, wo Sie die Songs gelernt haben?«
»Kein Interesse«, sagte er wieder und lehnte den Stock an die Hauswand.
Die Kaninchen, es waren drei, hatte er offenbar gerade geschossen. Aus dem Maul von einem tropfte Blut auf das dürre Laub. »Mary hat gesagt, ihre Familie stammt aus Westirland«, sagte David. John gab keine Antwort. Er zog ein Messer, schnitt die Kaninchen vom Stock und legte sie nebeneinander auf die Veranda. »Aus welcher Stadt?«
fragte David. »Ich war mal eine Zeit lang dort. Da habe ich The Shepherd's Way gelernt. Vielleicht kennen Sie das.«
»Hör zu«, sagte John.
Eins seiner Augen, sah ich jetzt, war blutunterlaufen. Wahrscheinlich war eine Ader geplatzt. Seine Wangen waren eingefallen. Sein Gesicht zuckte, spannte sich und erschlaffte.
»Ich habe kein Interesse. Ich habe es dir einmal gesagt, ich habe es dir nochmal gesagt. Ich möchte nicht unhöflich sein. Wenn ihr von Mary kommt, habt ihr einen langen Weg hinter euch. Kommt später nochmal, später vielleicht. In 1-2 Wochen, dann kann ich euch helfen.«
Davids Überredungskunst beruhte, glaube ich, hauptsächlich darauf, dass er, wenn er etwas wollte, einfach nicht aufhören konnte, es zu wollen. Wenn Mary uns diesen Besuch nicht so ans Herz gelegt hätte und nicht klar gewesen wäre, dass wir in einer Woche ganz woanders sein würden, hätte David wohl aufgegeben. John schien nicht zu sein wie die anderen, die erst mal Nein sagten, weil sie schüchtern oder misstrauisch waren. Sein Nein war endgültig, unerbittlich. Er hatte uns bereits den Rücken gekehrt, schnitt eins der Kaninchen auf und zog ihm das Fell ab.
»Ist Ihre Frau da?« fragte David. »Vielleicht hat sie Lust zu singen. Rosemary, nicht?«
John drehte sich zu ihm um, in der Hand das blutige Messer. Das Kaninchenfell hing nur noch an den Hinterbeinen.
»Oder Wasser«, sagte ich. »Wir haben keins mehr. Können Sie uns was geben?«
Er seufzte, trat einen Schritt zurück.
»Ich bin Christ«, sagte er,
legte das Messer auf die Veranda und ging schlurfend die Stufen hinauf. Als er die Tür öffnete, schien die Sonne ins Haus und beleuchtete den Körper einer Frau, die auf einem Tisch mitten im Zimmer lag. Er ließ die Tür offen und ging nach hinten. Das Kleid der Frau hing herunter wie ein Tischtuch. Der Saum schwang in dem Wind, der zur Tür hineinstrich. Auf ihrer Brust lag ein Blumenstrauß. David und ich sagten kein Wort, als wir die aufgebahrte Frau sahen. Ich hörte John zurückkommen, drehte mich um und starrte auf die Bäume. Er brachte 2 Gläser.
»Für die durstigen Musiker«, sagte er.
»Danke«, sagte ich und vermied den blutigen Daumenabdruck auf dem Glasrand. Er nahm das Messer und fuhr fort, das Kaninchen zu häuten. Er riss das Fell von den Hinterläufen und warf es auf die Stufen. Es landete mit einem feuchten Klatschen.
»Das macht ihr also«, sagte er.
»Ihr geht zu Leuten und sagt ihnen, sie sollen in einen Trichter singen?«
»Ich schon«, sagte David. »Ich mache sowas, er nicht.«
Er zeigte auf mich. »Der da ist ein Sänger. Er hat vielleicht die beste Stimme in ganz Neuengland.«
»Ist das so?«, sagte John.
Er stieß das Messer in den Verandaboden.
»Dann lass hören, sing uns was.«
Das Wasser schmeckte metallisch, bitter.
»Ich weiß nicht was«, sagte ich.
Ich war noch ganz durcheinander vom Anblick der Frau auf dem Tisch. John wandte sich dem nächsten Kaninchen zu.
»Dir fällt bestimmt was ein.«
Der erste Song, der mir in den Sinn kam, war Lord Randall, eins von Davids Lieblingsliedern. Er hatte es mir an einem der sehr seltenen Morgen beigebracht, an denen wir in seiner Wohnung im Bett gelegen hatten und er nicht schon fort gewesen war, wenn ich erwachte. »Wo bist du gewesen, Lord Randall, mein Sohn?« sang ich. Ich schloss die Augen, schmeckte verbrannte Butter und sah ein blasses Grün. »Wo bist du gewesen, so sag es mir schon.«
»Herrje«, hörte ich John 100 Kilometer entfernt sagen.
»Im Wald auf der Jagd bereite die Stadt«, sang ich, »denn ich will nicht mehr jagen und bin müde und matt. Was hast du gesehen, Lord Randall, mein Sohn? Was hast du gesehen, so sag es mir schon. Ich sah meine Liebste, bereite die Stadt, denn ich will nicht mehr jagen, bin müde und matt.« Die Ballade ist lang und repetitiv. Die Mutter befragt ihren Sohn, um herauszufinden, warum er so krank und schwach ist. Er erzählt ihr, dass seine Liebste ihm gebratenen Aal vorgesetzt hat und als seine Jagdhunde die Fischabfälle gefressen haben, sind sie gestorben. Seine Mutter sagt, dass er vergiftet worden ist, und er gibt ihr Recht und bittet sie abermals, ihm seine Bettstatt zu bereiten.
damit er sich darauf ausstrecken und sterben kann. Er sagt ihr, dass er ihr die Familienkuh vermacht, seiner Schwester sein Gold und Silber und seinem Bruder sein Haus und Land. Die Mutter fragt, »Und was deiner Liebsten, Lord Randall, mein Sohn? Und was deiner Liebsten, so sag es mir schon.« Er antwortet, »Ein Seil am Baum bereite die Stadt, denn sie hat mich vergiftet und ich bin müde und matt.« Als ich fertig war und die Augen öffnete, sahen John und Davy zu Boden. Der Himmel hatte einen violetten Schimmer. »Herzliches Beileid«, sagte Davy zu John. »Danke«, sagte John. Davy sah mich an. »Gute Wahl«, sagte er. »Mit Liebe vergiftet.« Er schob einen Arm durch den Rucksackträger. »Hätte nicht gedacht, dass du den ganzen Text kannst.« Er hob den Rucksack und rückte ihn zurecht. »Seltsam, dass er sie bis zum Ende seine Liebste nennt. Seine Mörderin also.« Er drehte sich um und marschierte los, an dem jetzt stummen Hund vorbei und den Weg entlang, ohne auf mich zu warten. Ohne sich zu verabschieden und zu bedanken, wie er es normalerweise tat. Wenn John von Davids plötzlichem Aufbruch irritiert war, ließ er es sich nicht anmerken.
»Das war ein sehr schönes Lied, Junge«, sagte er. »Ich kenne es, aber du hast das Ende geändert.«
»Hab ich das?« Ich hatte es so gesungen, wie David es mir beigebracht hatte.
»Am Ende heißt es normalerweise, die Feuer der Hölle, nicht ein Seil am Baum. Aber ich glaube, deine Version gefällt mir besser. Sie ist irgendwie sanfter.«
»Danke für Ihre Zeit«, sagte ich und wuchtete mir den Phonographen auf den Rücken. Er wankte, als hätte sich das, was er sagen wollte, verbogen und in seiner Kehle verfangen.
»Viel Glück, mein Sohn.«
Ein weiterer kalter Windstoß fegte über die Bäume, als wäre der Sommer bereits vorbei. Am Bahnhof von Augusta sagte ich David, ich könne länger in Maine bleiben und ihm helfen, die Aufnahmen zu katalogisieren. Ich könne mir ein Haus in der Nähe der Uni suchen, nur für das Herbstsemester, falls er Hilfe brauche. Aber ich hätte Direktor sein sollen. Dieses eine Mal hätte ich derjenige sein sollen, der Anweisungen gab. Und für den Fall, dass er nicht in Maine bleiben wollte, hätte ich ihm sagen können, er solle mit mir nach Boston fahren. Vielleicht wäre es dann besser ausgegangen. Aber er schüttelte nur den Kopf aus Gründen, die ich erst später begriff, und sagte, dass wir im nächsten Sommer wieder Songs sammeln würden. Er sagte, er würde mir schreiben. In Kentucky gab es im Herbst viel zu tun. David hatte keinen meiner Briefe beantwortet, und so schrieb ich im Januar einen Brief an das Institut für Musikwissenschaft des Bowdoin College. Ich erklärte, ich sei Davids Mitarbeiter, Student am Konservatorium und hätte ihn im vergangenen Sommer bei seiner Feldstudie begleitet. »Könnten Sie mir seine Adresse schicken?« schrieb ich, »denn ich habe möglicherweise die falsche und es gibt einige Papiere, die ich ihm zukommen lassen will.« Oder eine ähnliche Lüge. Der Brief, den ich Wochen später erhielt, war freundlich, glaube ich. Der Institutsleiter schrieb, es tue ihm außerordentlich leid, mir mitteilen zu müssen, dass David im Herbst 1919 gestorben sei. Er fuhr fort, zu seinem Bedauern wisse er nicht, auf welche Walzen sich meine Anfrage beziehe. David sei als Lehrbeauftragter für Komposition, nicht aber für Musikgeschichte tätig gewesen, und das Institut habe keine Feldforschung finanziert. »Es tut mir leid, Ihnen nicht behilflich sein zu können«, schrieb er. »Sollte ich die von Ihnen beschriebenen Walzen finden, werde ich sie Ihnen umgehend zukommen lassen.« Ich faltete den Brief zusammen und ging hinaus zum Obstgarten. Doch dann merkte ich, dass ich gar nicht zum Obstgarten wollte. Also ging ich zum blauen Aussichtsturm, aber das war auch nicht der richtige Ort. Schließlich landete ich beim Haus meines Großvaters, ein paar Kilometer außerhalb der Stadt. Wir tranken Tee. Er zeigte mir einen neuen Trick, den er seinem Hund beigebracht hatte. Er konnte einen Stock auf der Nase balancieren. Ich sagte ihm nichts von dem Brief.
Er sagte, ich wirkte ein bisschen durch den Wind und wollte wissen, ob ich betrunken sei, und als ich sagte nein, schenkte er mir ein Glas Whisky ein und sagte,
»Na dann?«
In dieser und den nächsten Nächten schlief ich in seinem Haus. Im Verlauf des Briefwechsels mit dem Institutsleiter, bei dem es um den möglichen Verbleib der Wachswalzen ging, erfuhr ich, dass David eine Verlobte namens Bell gehabt hatte und die Verlobung im Frühjahr vor unserer Tour eingegangen war. Seit ich das hier angefangen habe, sind ein paar Tage vergangen. Gestern habe ich meinen Freund Hal angerufen, der im Harvard Peabody Museum arbeitet und daher, wie ich weiß, Zugang zu einem Phonographen hat. Ich erzählte ihm von dem überraschenden Paket. Er sagte, ich könne jederzeit vorbeikommen. Ich trug den Karton mit den Walzen 5 Blocks weit zum Museum und wurde am Eingang von Hal in Empfang genommen. Er führte mich an der Edelsteinsammlung, den Skeletten und Glasblumen vorbei in eines der hinteren Büros. »So ein Ding habe ich zuletzt benutzt, als ich ein Junge war«, sagte er und zog die Staubschutzhülle von dem Gerät. Er half mir, die erste Walze auf den Rotator zu stecken. Er verband den Schalltrichter mit dem Nadelträger und setzte die Nadel auf die Walze, legte die Hand an die Kurbel und begann zu drehen. Aus dem Trichter erklang die Stimme eines Mannes aus einem Dorf an der Küste, ein Stück nördlich von Portland. Er sang eine Ballade, so schlank und eindringlich wie damals, als ich sie zum ersten Mal hörte. Die Walzen waren mit Etiketten versehen, auf denen der Songtitel, der Name des Sängers oder der Sängerin und das Aufnahmedatum standen. Und mein Blick fiel auf die letzte in dem Karton. 20. Oktober 1919, einen Monat, nachdem ich mich auf dem Bahnhof von David verabschiedet hatte. »Nehmen wir mal die hier«, sagte ich und zeigte darauf. Er wickelte das Schutzpapier ab, setzte die Walze auf den Rotator und drehte die Kurbel.
»Hallo, Lionel«, erklang Davids kratzige Stimme im Raum. Mein Kopf fühlte sich an, als hätte ihn jemand getreten, verkrampfte sich zu etwas, das mir heiße Nadelstiche in Armen und Beinen machte, wie vor ein paar Jahren in dem Augenblick vor meinem Autounfall.
Aus dem Metalltrichter des Phonographen zischte Schweigen. Ich ließ mich auf den nächsten Stuhl sinken.
»Alles okay?« fragte Hal.
Ich nickte, lächelte.
»Danke für diesen Sommer«, sagte David, »und für das letzte Jahr. Tut mir leid, dass ich nicht mehr bin wie damals, als wir uns kennengelernt haben. In mir ist etwas, das ich nicht loswerden kann. Eine faulige Stelle.«
Mehr zischendes Schweigen, statisches Rauschen. Das Geräusch, das er beim Denken machte. Die Stille war ein hohes G.
»Ich komme damit nicht zurecht«, sagte David. »Es entzieht sich mir immer wieder.«
Mehr statisches Rauschen. Und dann begann er zu summen.
»Was singt er da?« fragte Hal.
»A Dead Winter's Night«, sagte ich. Ich schloss die Augen und lehnte mich zurück.
»One going west, the other east«, sang David in seinem steinernen Bariton. »Two still figures at tree's roots.«
Ich schmeckte Salz und Tabak, sah, wie das rundliche Indigo sich in einen Stab aus tiefem Orangerot und dann schlagartig in einen schwarzen Punkt verwandelte, der meinen Mund mit Steingeschmack erfüllte.
Ich bin mir nicht sicher, was ich erwartete, was ich zu hören hoffte, aber mir fiel die berühmte Geschichte über den Phonographen ein, dass er Edisons erste Erfindung war, die sofort funktionierte. Er entwarf das Konzept einer Nadel, die über eine weiche Oberfläche fuhr, und ließ seinen Ingenieur einen solchen Apparat bauen, und siehe da, es funktionierte, gleich beim ersten Mal. Dies, die reine Mechanik des Vorgangs, diese haarfeine alte Schlucht, die Davids Stimme gegraben hatte, war es, auf was ich mich konzentrierte, während ich auf die rotierende, hautfarbene Walze starrte.
Edison wollte den Phonographen nicht für Musik einsetzen. Ihm schwebte vor, was David getan hatte. Er wollte, dass damit Botschaften aufgenommen wurden, dass man den Apparat am Sterbebett eines Menschen aufstellte, damit dieser seinen letzten Willen kundtun konnte. Oder dass man ein kleines Kind aufnahm und dieselbe Person 20 Jahre später und dann noch einmal, wenn sie alt war, so dass man in einem einzigen Artefakt ein ganzes Leben einfangen würde. Er glaubte, dass das den Hinterbliebenen Trost spenden würde. Aber dies war kein Trost. Es rief mir eine Reue in Erinnerung, die ich längst für überwunden gehalten hatte. Ich hätte in Augusta auf dem Bahnsteig stehen bleiben sollen, oder ich hätte ihn zwingen sollen, mit mir nach Boston zu kommen. Es rief mir in Erinnerung, dass ich, tatsächlich und erstaunlich, David noch immer liebte. Dass meine Empfindungen für George oder Clarissa fürsorglich und bedacht gewesen waren, im Vergleich zu den tief in den Knochen sitzenden Gefühlen, die Davids Stimme in mir weckte. Wie soll ich es sagen? Eine Art Traurigkeit, nicht Nostalgie, nicht Schmerz, nur die plötzliche, glasklare Erkenntnis, dass mein Leben ein paar Zentimeter kleiner war, als es hätte sein können, dass ich mein bestes Jahr mit 20 gehabt hatte. Unterwegs zum Museum hatte ich mir vorgestellt, dass es vielleicht schön sein würde, in dem akustischen Notizbuch jenes Sommers zu blättern, dass die Stimmen von Mary Conway oder den Tattles eine Wunde schließen würden, so wie damals, als ich mich Jahre nach unserer Trennung auf dem Harvard Square mit Clarissa getroffen und danach nichts als Glück darüber empfunden hatte, dass wir dauerhaft Freunde bleiben würden. Dasselbe bei George, der mich regelmäßig über sein Leben in Savannah auf dem Laufenden hielt und mir versicherte, er sei immer dankbar für die Zeit mit mir. Aber diese Walze erinnerte mich an das, was ich verpasst hatte. Ein Leben, von dem ich nichts wusste, von dem David aber ein Teil war. Das richtige Leben, wie lächerlich kurz es gewesen war, nur ein paar Monate. Die Erinnerung an Glühwürmchen und Nacktbaden unter dem Wasserfall hatte bloß sehr feine, lange Rillen in der Membran der Zufriedenheit hinterlassen, die ich im Lauf der Jahre hatte entstehen lassen. Ein gutes Haus, beruflicher Erfolg, freundliche Nachbarn, ein paar großartige Beziehungen, ein vergeudetes Leben. Vielleicht war das der Grund, warum man bald dazu übergegangen war, den Phonographen für Musikaufnahmen zu benutzen. Warum zum Teufel sollte man sich die Stimmen seiner toten Liebsten anhören? Der Song war vorbei. Die Nadel glitt von der Walze. »Möchtest du noch andere hören?« fragte Hal und wickelte sie in das Papier. »Irgendeine bestimmte?« Er drehte an den Walzen, damit man die Etiketten lesen konnte. Obwohl ich noch außer Atem war, wollte ich mehr. Ein Hund, der an einem Knochen nagt und das Mark leckte. »Lass uns chronologisch vorgehen«, sagte ich. »Die erste.« Ich sah aus dem Fenster auf die Straße, wo die bauschigen weißen Samen noch immer auf dem Bürgersteig hin und her geweht wurden und nach einem Ort suchten, wo sie aufgehen konnten.
Reinhard Kunert mit der zweiten von 5 Folgen aus Die Geschichte des Klangs von Ben Shattuck in der Übersetzung aus dem Englischen von Dirk van Gunsteren. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen, das Hörbuch bei Hörbuch Hamburg. Diese Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Michael Hafke. Im kommenden Jahr gibt es weniger Geld für den Gesundheitssektor in Deutschland. Darauf hat sich am Abend der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat geeinigt. Ziel ist, dass die Zusatzbeiträge der Krankenkassen nicht steigen. Aus der Nachrichtenredaktion Neil Hansen.
Im nächsten Jahr wird im Gesundheitswesen gespart, so wie geplant. Krankenhäuser werden 1,8 Milliarden Euro weniger bekommen, obwohl die Bundesländer befürchten, dass die Krankenhäuser damit Probleme bekommen werden. Das entlastet jetzt zwar die Krankenkassen und Ziel der Einsparungen ist ja auch, dass die Zusatzbeiträge bei denen nicht steigen. Aber ob wir ab Januar tatsächlich nicht mehr Geld zahlen müssen, ist noch nicht klar. Mehrere Krankenkassen haben schon gesagt, dass sie ihre Beiträge anheben, weil sie mehr Geld brauchen und finden, dass der Beschluss einfach zu spät kommt. Das Gesetz für dieses Sparpaket soll noch diese Woche verabschiedet werden.
In Brüssel kommen heute die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder zu einem